Wir sind vorhin begrüßt worden vom Wilf Gasser, ist der Leiter der Mosaikkirche hier in Neftenbach. Und ich werde jetzt durch den Talk leiten. Ich bin mit dem Wilf zusammen hier, zweiter Pastor hier in der Mosaikkirche. Unseren heutigen Talkgast habe ich im September besucht. Er hat mich dann in Empfang genommen. Ich bin mit dem TÜV nach Uerike gefahren. Und er ist mir sofort sympathisch gewesen. Und ich sage auch gerade warum. Weil er hat mich gefragt, wie viele Kinder ich habe. Dann habe ich gesagt, ich habe 3. Ja, wie alt sind die? Dann habe ich gesagt, das Älteste ist 31. Dann hat er gesagt, hast du aber auch jung geheiratet. Dann sage ich, warum? Ja, du siehst noch so jung aus. Dann habe ich gefragt, ja, was denkst du denn, wie alt ich bin? Dann hat er gesagt, so 45. Dann habe ich gedacht, der Tag ist gerettet, wenn man einen 60-Jährigen als 45-Jährigen einschätzt. Also danke vielmals, Herr Nagel, dass Sie mir da das so ein Kompliment gemacht haben. Mein heutiger Gast ist Arzt, hat seine Ausbildung gemacht als Krebsspezialist in Basel, USA, Brüssel. Ist ein Professor an der Uni in Göttingen, also Deutschland, und später Professor für Tumorbiologie in Freiburg im Breisgau. Jetzt wohnt er zusammen mit seiner Frau Ines in Uerike am See, wunderbaren Ort. Heißen Sie mir willkommen, Professor Dr. Gerd Nagel. Bitte sehr. Jetzt darf ich die Masken abnehmen. Sehr. So, unsere erste Runde, Herr Nagel, gehört ein bisschen, so ein bisschen persönlicher. Wir schauen ein bisschen weit zurück, ein paar Jahre. Ich tue das Alter nicht verraten vom Herrn Nagel. Ihr könnt selber schätzen und schauen und denken, was könnte das sein. Genau. Aber Herr Nagel, wo sind Sie denn aufgewachsen und was haben Sie noch so für Erinnerungen an Ihre Kindheit?
Also grüezi miteinander. Toll, dass das so sich eine Gemeinde so organisieren kann. Verstehen Sie mich, wenn ich so rede? Ich habe das Gefühl, du willst ziemlich in die Tiefe gehen, darum sage ich, wir duzen uns, oder?
Okay, Markus?
Markus, ich bin der Gerd. Gerd.
Passiert mir selten, dass ich mir Professor kann aussagen kann?
Ich denke einfach, wenn wir so auf Distanz und dann noch schieben dazwischen. Genau. Oder? Und ich weiß überhaupt nicht, um was es geht heute. Und so, dann ist es besser, ein bisschen ein Du zu haben, dann kann man ein bisschen frecher miteinander umgehen. Ja. Also was hast du sagen?
Also jetzt, so ein bisschen, gib uns einen kurzen Einblick in deine Kindheit. Vielleicht gibt es so zwei prägende Erlebnisse. Wir können ja nicht alles ausführen, aber vielleicht zwei prägende Erlebnisse aus deiner Kindheit.
Ich bin der mittlere von 7, also 3 oben, 3 unten. Und ein prägendes Erlebnis aus meiner Kindheit war, mein Vater hat gesagt, du, du und du. Das waren die 3 Älteren. Wir gehen Skifahren. Ich war Nummer 4. Und dann hat dafür die Mutter gesagt, Kompensation, du, du und du. Wir gehen in den Zirkus. Und ich war der 4. Und das ist so ein bisschen prägend, einfach in der Mitte. Nicht, dass ich mittelmäßig bin, irgendwie bin ich das schon auch, aber nicht nur. Aber ich habe gelernt, aus außerordentlichen Situationen das Beste zu machen.
Das ist ein bisschen. Du hast mir dann gesagt in der Vorbereitung, ein tief prägendes Erlebnis war sicher gewesen, dass dein Vater früher verstorben ist. Wie alt bist du da gewesen, als dein Vater gestorben ist?
Ich war 11 gewesen. Mein Vater war so eine zentrale Figur in meinem Leben. Ich habe ihn bewundert. ich bin so wie eine Bohne an einer Stange an meinem Vater gewachsen. Und dann zieht man die Stange fort. Da bin ich 11. Das war ein Wahnsinnstrauma für mich.
Du hast mir gesagt, Schule, du bist ja in der Schule, aber das hat dann irgendwie ein bisschen ein abruptes Ende genommen. Kannst du uns kurz sagen, was da passiert ist?
Also aufgewachsen bin ich in Schwamendingen. Während dem Krieg waren wir in Deutschland. Mein Vater war dort an der Uni. 1945 ist die Schweiz zurück. Und dann in Zürich gewohnt und dann bin ich in die Schule. In Schwamendingen und von dort bin ich dann nach der 6. Klasse ins Gymi. Und was mich sehr geprägt hat, und ich muss sagen, ich bin dort noch ein sehr verletzlicher Mensch gewesen, bis eigentlich heute noch. Aber ich liebe meine Verletzlichkeit, kann gut damit umgehen. Und dann bin ich ins Gymi gekommen. Und dann hat der Lehrer gefragt, erzähl dir mal euren Namen, wo kommt ihr her? Also Ort. Ich war so Nagel in der Mitte und vor mir sind dann die mit A, B, C, D bis N gewesen. Vom Zürichberg, von Hönk, von Zumiker, von Zolliker. Und ich habe gesagt, ich bin der Gerd Nagel von Schwamendingen. Hä? Von wo kommst du? Von Schwamendingen? Von wo kommst du, sagt der Lehrer. Ich bin immer von Schwamendingen. Von Schwamendingen ist noch nie ein in ein Gymi und das schaffst du auch nicht. Das waren ganz andere Zeiten. Mhm. Das ist also 1900, wie alt bin ich? Jetzt muss ich rechnen.
Jetzt
1948. Das war 1948. Eine völlig andere Zeit. Das schaffst du auch nicht. Und das ist natürlich hochmotivierend, so etwas. Und ich habe es auch nicht geschafft. Ich bin nach einem Jahr geblieben hocken, habe das repetiert, die Klasse, und habe die Meisterleistung vollbracht, nach einem Jahr ein schlechteres Zeugnis zu haben als ein Jahr vorher. Und dann haben sie mich rausgeschossen.
Also die besten Voraussetzungen, Arzt zu werden.
Und das sind so die, Zeiten, auch Reaktion auf den Tod vom Vater, das soziale Elend. Wir haben natürlich von Heimarbeit gelebt und von Fürsorge und das war eine schwierige Zeit für uns Kinder. Und haben Papiersäcke geklebt und Zeitungen verteilt und Flaschen gesammelt und verkauft. Und. Also meine Mutter hat dann auch nicht wollen, dass wir von der Fürsorge leben. Also sie sagt, du und du. Und auf einmal bin ich bei den älteren vier. Ihr seid gross genug und stark genug und jetzt tun wir am Abend Papiersäcke kleben. Und dann haben wir einfach kistenweise Papiersäcke geklebt. Ein Rappen pro Papiersack. Und, aber das war sehr anstrengend. Und ich habe das Gefühl, ich bin dann in so eine frühe pubertäre Depression hineingeraten. Null Linie. Ist nichts mehr gegangen.
Du bist in so einer Beratung. Sie haben dich gefragt, was willst du werden? Du hast gesagt, ich arbeite gerne draußen, am besten wäre Gärtner. Und dann bist du trotzdem scheinbar Kante gemacht oder ich weiß nicht was, oder ein Gymi weitergemacht und dann Medizin studiert. Onkolog bist du geworden. Was ist ein Onkolog? Kannst du das mit zwei Sätzen sagen, was ein Onkolog ist?
Krebsmediziner.
Also ein Satz lang in dem Fall.
Nicht einer, der operiert, bestrahlt, sondern der mit Medikamenten umgeht. Das ist auch der Grund, wieso ich dann auf Deutschland gekommen bin. Ich habe mich als Krebsmediziner ausbilden lassen. Wie du gesagt hast, in Basel, in Brüssel und in Amerika. Und dort hat es Krebsmedizin als Internist, also wo man mit Medikamenten arbeitet. Das ist 1958. Oder 78, 68. Das war im letzten Jahrhundert, jedenfalls. Genau. Dort hat es Krebsmedizin noch nicht gegeben. Und ich habe das Glück, die dürfen aufzubauen in Deutschland.
Heute bist du pensionierter Onkologe. Ich tue manchmal auch gerne eine Frau fragen, was sie denn sagt. Ich habe dann sehr deine Ines gefragt, was denn heute ein pensionierter Onkologe macht, wenn er nicht mehr Diagnosen stellen und Therapien verordnen kann. Und dann hat sie mir gesagt, genau, sie ist unten. Dann hat sie mir gesagt, das machst du nicht mehr, du machst andere Sachen. Und das sage ich dann noch, was sie mir erzählt hat. Ich habe geschrieben, sie dürfe dir nichts sagen.
Aber darum hat sie nichts gesagt.
Ja, genau. Genau. Aber trotzdem, was macht ein pensionierter Arzt, wenn er nicht mehr untersuchen und Diagnosen stellen kann? Und Therapien verordnen?
Er macht das einzig Richtige. Er nimmt den Arztkittel, hängt ihn an einen Haken und legt ihn nie mehr an. Und das habe ich gemacht. Wisst ihr, die Medizin macht wahnsinnig schnelle Fortschritte. Und ich will mir nicht aufblasen, aber ich war einer der führenden Mediziner zu meiner Zeit. Also Onkologe, Krebsmediziner. Aber das hat bedeutet, permanent dran zu sein. Das ist so rasant gegangen, die Entwicklung. Neue Medikamente, neue Therapien. Wie geht man Komplikationen an von Krankheiten? Wie redet man mit dem Patienten? Ich habe noch gelernt, es ist verboten, mit einem Krebspatienten über seine Diagnose zu reden. Das war uns verboten gewesen. Weil es gesagt, wenn die Diagnosen erfahren, kommt bis alle zum Fenster raus. Das ist so bis etwa 1950, ist das so der Standard gewesen.
Da kommen wir noch gerade drauf, warum du trotzdem, du hast zwar den Kittel an den Nagel gehängt, aber dafür etwas anderes angelegt. Kommen wir noch gerade drauf. Noch die letzte Frage in dem ersten Teil. Du bist im Zürichsee, jetzt habe ich wieder Sie gesagt vorhin, habe ich gemerkt. Du bist im Zürichsee aufgewachsen und du hast mir gesagt, du hättest als Kind auf dem Wasser laufen können. Also das hat mich natürlich interessiert, wie funktioniert das? Wie kann ein angehender Arzt auf dem Wasser laufen? Ich weiss die Geschichte von Jesus, der hätte er können, aber so gut schätze ich jetzt den auch nicht ein.
Kannst du nicht auf dem Wasser laufen?
Erzähl uns einmal.
Okay. Ich kann auf dem Wasser laufen. Ja, das war eine Episode, da war ich 11. Dort hat mein Vater gerade noch gelebt, kurz darauf ist er gestorben. Wir haben am Zürichsee gewohnt, in Uriken, dort wo wir heute auch wohnen. Dort ist das Ritterhaus, vielleicht kennt ihr es. Dann geht man zum See, dort ist eine Rampe, da kann man hinlaufen und so weiter. Und mein Vater war eigentlich bei uns so zuständig gewesen nachher für das Abenteuer. Er war immer mit uns unterwegs. Meine Mutter war zuständig für das Soziale, für die Liebe, für die Geschichte, für die Herzensbildung. Und mein Vater, auch so ein Naturmensch wie ich, eigentlich mehr so für Abenteuer. Und meine Mutter hat uns an einem Tag vorgelesen, aus der Bibel, vom Petrus, wo kann auf dem Wasser laufen. Und ich dachte, was der Petrus kann, das kann ich schon lange. Schuhe angelegt, hohe Schuhe natürlich, bin an den See runter, Zürichsee zum Ritterhaus und bin rein, zu den Ufern auch rüber zu laufen und bin natürlich sofort abgesoffen. Ist klar, wieder raus. Und ich dachte, ja, irgendetwas habe ich falsch gemacht. Ich glaube, der Petrus ist mit dem linken Fuß zuerst aufgestanden. Und dann habe ich es noch mal probiert mit dem linken Fuß, vorsichtig, und dann der rechte. Ich bin abgesoffen. Dann habe ich gedacht, ja, jetzt habe ich eigentlich eins vergessen. Ich hätte eigentlich sollen beten. Und dann habe ich betet. Und jetzt hört ihr mal genau, wie ich betet habe. Lieber Gott, ich will auf dem Wasser laufen und jetzt hilf mir. Amen. Kommt euch etwas bekannt vor, oder? Wie man so betet. Lieber Gott, jetzt hilf mir, mach mir, bring mir, ich muss auf dem Wasser laufen. So. Und dann ist mir noch klar geworden, da habe ich einen Schwan gesehen. Das war so am Zürichsee. Es hatte ein bisschen Nebel im Herbst. Stilles Wasser. Dort hat man ein bisschen Blässhühner gehört. Es war einfach wunderbare Stille. Also ideale Voraussetzungen, um auf dem Wasser zu laufen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache es wie die Schwäne. Wenn die starten, die laufen ja zuerst und ein bisschen gehen. Und ich gesagt, das mache ich auch. Also so, wie die Schwäne. Habe auch den Anlauf genommen und bin zack ins Wasser rein und sofort abgesoffen. Und das war eine der ersten ganz grossen Enttäuschungen in meinem Leben. Ja, wenn der Petrus auf dem Wasser laufen kann, dann kann ich doch das noch längst, oder? Nur, dass ihr ein bisschen wisst, wie ich das so tickt habe. Vielleicht heute auch noch. Aber wenn es der Petrus kann, kann ich es auch. Und dass ich das nicht konnte, das war so eine erste tiefe Glaubenskrise, die ich hatte. Tiefe Glaubenskrise.
Da kommen wir nachher dann in einem anderen Teil noch mal ein bisschen darauf zurück, was du das, oder das vielleicht doch hast können oder gelernt hast, was Glauben bedeutet.
Ja, ich kann aber wegen dem auf dem Wasser laufen. Ich kann es nicht. Ich bin zwar abgesoffen, aber ich kann auf dem Wasser laufen. Mir fehlt, vielleicht sage ich später, wie das genau geht.
Mit darf die Band bitten, wir hören noch mal ein Lied in der Zwischenzeit und dann gehen wir so in den Fachbereich rein, dann, im zweiten Teil. Als wir das Thema abgemacht haben, habe ich ein paar Vorschläge geschickt im Gerd und gefragt, wie könnte das denn heissen. Und dann hat er gesagt, komm, wir wählen, hilf dir selbst, dann hilf dir Gott. So der erste Teil jetzt ein bisschen über hilf dir selbst, weil das ist so ein bisschen das Thema, das dich ja beschäftigt. Und ich habe mir dann überlegt, hilf dir selbst, das würde also heissen für mich, ein Arzt lebt ja davon, dass Menschen krank werden. Und jetzt sagst du, hilf dir selbst. Das heisst für mich, dich als Arzt braucht es eigentlich gar nicht. Das wäre mein Schluss. Folgerig, wenn du heute sagst, hilf dir selbst.
Und glaubst du jetzt an das, was du gesagt hast? Oder ist das einfach so ein bisschen Provokation?
Was würdest du verstehen darunter?
Ja, also
den Satz hast du mir ja gesagt, hilf dir selbst. Ja. Der Arzt kommt da drinnen gar nicht vor. Und darum war mein Schluss gewesen, ja, warum braucht es denn der Arzt? Wenn scheinbar ich mir selber helfen kann.
Der Arzt braucht es, zu der Behandlung von Krankheiten. Diagnose und Behandlung von Krankheiten. Aber meinst du denn, dass der Satz hilft dir selbst, dann hilft dir Gott, sich auf Krankheiten bezieht? Was meinst du? Erzähl mal.
Aha, du meinst, das ist gar nicht auf Krankheit bezogen.
Ja, ich meine,
ich habe es jetzt auf Krankheit bezogen, weil über das reden wir doch jetzt.
Ja, man kann es dann auch auf Krankheit beziehen. Ja. Mhm. Aber es gibt ganz wichtige Grundregeln in der Medizin. Und das läuft unter einem Begriff, der heute so ein bisschen rum ist. Oder? Das ist Salutogenese. Das ist dahinter ist die Frage, wie entsteht überhaupt Gesundheit? Und, oder wie erhaltet man sich gesund? Und das ist natürlich zum grossen Teil auch, wie man ja weiss, ist das der eigenen Initiativen überlassen. Aber es gibt viele Krankheiten, die kann man von selber nicht heilen, sondern da braucht es wirklich die Medizin. Und die Medizin hat dort einfach ihren Status, das ist nicht wegzudiskutieren. Oder? Mhm.
Oder wenn ich habe mir überlegt, wenn ich ja zum Arzt gehe, dann erwarte ich eigentlich eine höhere Kompetenz vom Arzt, dass er meine Krankheit erkennt, eine richtige Diagnose stellt und die richtige Behandlung einleitet, damit ich möglichst schnell wieder gesund werde. Das ist eigentlich mein Wunsch.
Ja, verstehe ich.
Jetzt hast du aber eine Organisation gegründet, nachdem du den Kittel deinen Arztkittel an den Nagel gehängt hast. Und der heisst Patientenkompetenz. Das heisst, es geht gar nicht allein um die Kompetenz vom Arzt, sondern in der Krankheit ist scheinbar auch die Kompetenz des Patienten gefragt. Es gibt ein Fremdwort, aber das können wir noch sagen. Aber was heisst das denn? Ganz konkret Patientenkompetenz.
Ich denke, das ist auch ein biblisches Grundprinzip. Es braucht immer zwei Seiten, wenn etwas zustande kommt. Also zum Beispiel in der Gesundheit braucht es den Arzt, aber der Arzt macht den Patienten nicht gesund, sondern gesund wird der Patient aus sich, aus seinen eigenen Kräften und aus der Regeneration. Der Arzt kann beitragen mit Antibiotika, mit Operationen und weiß ich was alles. Aber wenn der Körper und der Kopf den Willen des Menschen nicht mehr will und resigniert und aufgibt, oder wenn die körperlichen Abwehrmechanismen nicht mehr funktionieren, zum Beispiel wenn es keine weißen Blutkörper mehr hat bei einer Leukämie, dann kann man den Menschen baden in Antibiotika, das bringt nichts. Es braucht immer auch die Seite des Patienten. Und Medizin, wie ich sie eigentlich verstehe und immer praktiziert habe, ist, es braucht die beiden Seiten. Es braucht den Arzt, aber auch den Patienten. Und darum ist die Frage immer auch, und Jesus hat sie ja gestellt, oder? Wenn die Kranken zu Jesus gekommen sind und gesagt haben, Meister, hilf mir. Was ist denn häufig Jesus gewesen? Was willst denn du? Was willst denn du? Sagt er zum Blinden, zum Lahmen, zu anderen. Also es ist immer, auch im Glauben, sind die zwei Teile. Und Gott sagt, ich will schon, aber wenn du nicht willst, okay.
Du hast ein Wort gesagt mir, das heisst, das haben wir auch auf unserem Flyer, den wir eingeladen haben zu diesem Talk, Empowerment, also innere Kräfte haben wir. Das heisst, wenn ich krank werde oder krank bin, dann kann ich meine innere Kräfte aktivieren, um die seelischen, einerseits die seelischen Krankheiten, oder aber vielleicht auch körperliche Krankheiten, um die zu bewältigen. Was sind denn die inneren Kräfte? Also wir müssen die ja kennen, damit wir sie aktivieren können. Aber was sind sie denn überhaupt, die inneren Kräfte? Das Empowerment.
Ja, wir müssen sie nicht immer kennen. Wir wissen ja vieles nicht, auch in der Medizin. Wir können uns so in der Wissenschaft aufblasen, wie wir wollen. Aber wir wissen von der Medizin, von der Funktion des Menschen so wenig. Also, Wilf hat vorhin von Gesundheit geredet. Wir wissen nicht, was Gesundheit ist. Ich kann das nicht definieren. Abwesenheit von Krankheit ist ja keine Definition von Gesundheit. Was ist Gesundheit? Also viele Fragen, die du stellst, wissen wir gar nicht. Aber wir wissen natürlich, dass jeder Körper ein gewaltiges Arsenal und Potenzial hat, eine Selbstheilungskräfte. Und unsere Selbstheilungskräfte, die können wir mit unserem Lebensstil, mit dem eigenen Willen, im Glauben und so weiter, können wir stärken. Menschen, die resignieren, die aufgeben, da ist auch die Medizin nachher hilflos. Oder? Und deine Frage zielt ja eigentlich ab auf das merkwürdige Phänomen von der Selbstwirksamkeit, von der Selbstheilung, vom Potenzial, wo der Mensch überhaupt hat, selber gesund zu werden. Und das ist eines der stärksten Potenziale des Menschen. Unsere, auf der einen Seite tendieren wir schon hin zur Krankheit, aber wenn ich euch schaue, ihr habt zwar vielleicht die einen oder anderen eine Krankheit oder ein Gebrechen oder ein Handicap, und so weiter. Aber ihr seid gesund. Und die Frage ist, was ist Gesundheit? Oder? In dieser Frage, in der Definition von der Gesundheit, ist natürlich hoch umstritten.
Aber es ist doch schon so, wenn jemand zum Beispiel in eine schwere Depression fällt Oder er kommt eine Diagnose über von einer schweren Krankheit. Und wo man wirklich, da kann ihm ja, die Erfahrung ist ja oft, dass er ihm lähmt. Andere sagen, es ist mir der Boden unter den Füßen weggezogen worden. In dieser Situation sage ich, jetzt tue ich meine innere Kräfte aktivieren. Das ist, denke ich, nicht oft eine ganz grosse Überforderung. Und mich würde wundern, wie kann ich denn das? Wirklich in dieser Lähmung, in dieser Boden unter den Füßen weggezogen werden, wie kann ich denn meine innere Kräfte aktivieren?
Also ich will sagen,
oder mobilisieren.
Wenn du Doktor wärst, okay? Oder du bist ja Seelsorger, du hast ja auch wahrscheinlich mit so Depressionen zu tun. Und man geht zu einem Menschen in einer wirklichen Depression. Das ist ein Zustand, der nicht nur für den Patienten, sondern auch für die, die zuschauen, ist. Und wenn der Patient nicht einmal die Hände zum Betten zusammenbringt in einer Depression, weil er die Kraft nicht hat, halte ich das für eine arrogante Aussage. Du musst halt beten. Kann er gar nicht. Und dort von Patientenkompetenz zu reden, oder dort davon zu reden, von der eigenen Kräfte, die man jetzt sollte und müsste mobilisieren, oder? Das ist Arroganz. Das geht nicht.
Aber trotzdem, ich frage es nochmal nach. Du hast gesagt, der Patient hat ja eine Kompetenz. Aber das heisst, er kann in dieser Situation, wo er jetzt die Hände nicht mehr zusammenbringt, zum Beten, wie du sagst, kann er die Kompetenz gar nicht abrufen.
Ja, ist ja so.
Ja, aber was nützt es ihm denn, wenn er sie hat, aber er weiß gar nicht, er hat den Zugang nicht zu dieser?
Das ist ein sehr aktuelles und modernes Thema, was du ansprichst. Wir nennen das Empowerment. Dem Mensch wieder eine Kraft zu geben, um wieder mindestens den Schritt zu machen, wo er die Hände wieder zusammenbringt und sagt, jawohl, ich will. Und das geht natürlich. Also die Psychiatrie zum Beispiel, wenn du hast Depression angesprochen, ist heute so weit eigentlich mit Medikamenten und Menschen aus dem Loch rauszuholen. Aber im Loch ist unter Umständen der Patient wie paralysiert, gelähmt. Der kann es nicht selber machen. Das muss man einfach sehen, er kann es nicht. Und dort ist die Medizin verantwortlich, den Menschen rauszuholen aus dem Loch, bis er so weit ist, dass er wieder selber seinen Beitrag leisten kann. Mhm. Aber dort startet die Medizin einen Heilungsprozess, aber sie tun nicht heilen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wir Ärzte können einen Heilungsprozess anstoßen, aber heilig macht nicht der Arzt. Heilig macht der Körper selber. Und wie und was er dort für Ressourcen hat, für Kompetenzen, das ist wieder ein anderes Thema. Aber wir stecken ja voll von Potenzial.
Heute reden wir viel von, also heute geht man zum Mentor und zum Coach. Du hast mir das Wort auch gesagt, als ich bei dir war. Eigentlich sollte ein Arzt viel mehr ein Coach sein, wo der Patient in seiner Krankheit begleitet und mehr den Menschen sieht, statt Krankheit. Aber ich gehe doch zum Arzt, weil er meine Krankheit wegnehmen soll. Ich suche gar keinen Coach. Ich suche einen Arzt, der mich heilt. Sollte der Arzt trotzdem mehr Coach sein?
Wir als Mediziner können Krankheiten, ich sage es jetzt mal ein bisschen überspitzt, nicht heilen. Aber wir können einen Prozess anstoßen, der zur Heilung führt. Und in diesem Prozess braucht es noch andere Kräfte als Antibiotika und Operationen und so weiter. Es braucht eben die Selbstheilungskräfte dazu. Das ist ein ganz gewaltiges Potenzial, das wir haben. Und das ist in der Medizin eigentlich, in der ursprünglichen Medizin vor 2.000, 3.000 Jahren, Hippokrates, die alte Medizin, eine Selbstverständlichkeit gewesen, wo gesagt worden ist, wir können als Ärzte nicht heilen, sondern der Patient heilt sich selber. Hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Sind wir wieder beim Thema. Oder? Und Hippokrates hat gelehrt. Das ist also so der Supermediziner, der Griechisch, vor 3000 Jahren oder weiß ich wie viel. Der hat gesagt, Patienten, wo er kein Heilungspotenzial sieht, die hat er abgewiesen. Und er hat das in seinen Schriften, hat er das auch gesagt, wir sollten eigentlich nur Patienten annehmen als Mediziner, wo wir auch eine Chance haben, etwas zu machen.
Heisst das so viel wie, der Patient sollte sich eigentlich, also wenn ich zum Arzt gehe, der Patient sollte sich einmischen und seine Gedanken zur Krankheit auch sagen. Da kommt mir aber so ein bisschen das Gefühl auf, die Götterin weiss, die wollen sich nicht gerne reinreden lassen. Ich gehe ja zu ihm, weil er die Fachperson ist. Und jetzt sagt der Patient, ich habe den Eindruck, das und das könnte auch noch das Problem sein. Ist das nicht ein bisschen der Stolz vom Arzt angekratzt, wenn ich im Arzt sage, so könnte es doch auch gehen?
Ja, das ist ein Hybris von der Medizin, zu glauben, sie können alles richten. Oder dass man dann sagt, oder Patienten kommen viel und sagen, was kann ich selber für mich tun? Herr Doktor, Sie haben mich gut behandelt. Was kann ich selber für mich tun? Und ich habe das noch erlebt, als ich als Arzt angefangen habe, praktisch tätig zu sein. Anfang 60er Jahre, im letzten Jahrhundert. Oder? Wir haben den Patienten nicht dürfen Diagnosen sagen. Besonders also, nicht schwierige Diagnosen.
Also man hätte dem Patienten nicht dürfen sagen, was er für eine Krankheit hat?
Nein. Und das war noch die Meinung von der patriarchalischen Medizin. Ich als Doktor bin für dich und deine Krankheit zuständig. Und du selber kannst gar nichts machen. Das kann ich machen. Misch dich bis so gut nicht in meine Angelegenheiten ein. Okay? Ich weiß schon, was gut ist für sie, gute Frau. Und das ist eine super arrogante Haltung natürlich von der Medizin. Oder sagen wir mal, ein Unkenntnis von dem, wie das wirklich funktioniert. Wir haben in uns innen ein riesiges Heilungspotenzial, das der Arzt nutzt, ohne zu wissen, dass er es nutzt. Man nennt das Salutogenese. Salus, das Heil, Genese, also ist eine Kraft im Menschen, die uns gesund hält und immer wieder gesund macht. Wir haben immer die Wellen, wir werden wieder ein bisschen krank und dann geht es immer so. Wir werden immer wieder gesund. Das ist eigentlich der spontane Verlauf. Oder? Und der Mediziner hat gelehrt, das habe ich auch gelehrt, wir können Krankheiten heilen und der Patient kann gar nichts machen. Und das hat erst so ums Jahr 1970 herum, hat das wirklich gekippt, sodass man gesagt hat, das stimmt gar nicht. Wir sind wie Assistenten von der Selbstheilung des Patienten. Wir müssen die Selbstheilung fördern. Ich hatte einmal eine schwere Krankheit, auch eine Krebserkrankung. Oder? Und medizinisch gesehen war das aussichtslos. Die Situation, das war Anfang 60er Jahre, wir hatten keine Chemotherapie. Wir haben dort noch nichts machen können. Aber ich habe ein ganz starkes Potenzial. Ich bin so ein bisschen krisenerprobt, auch vom Klettern im Gebirge, schwierige Situation. Und ich habe immer gesagt, wer ist stärker, Krankheit oder ich? Und ich habe gesagt, ich bin stärker. Und das ist eine ganz starke innere Kraft, um wieder aufzustehen.
Und trotzdem hat es können sein, wenn du so sagst, und trotzdem hat es können sein, dass die schwere Krankheit, die du gehabt hast, wo ja ganz wenig Prozent der, hat man dir Überlebenschancen gegeben, hat es ja können sein, dass die Krankheit zum Tod führt. Also deine innere Kraft oder ich werde wieder gesund, hat vielleicht wäre eine Lüge gewesen denn.
Ja, Markus, ich denke, dein Wort ist sehr gut. Ich habe nicht gesagt, dass auch ein starker Wille von einem Menschen, wollen gesund werden, dass das eine Bedingung ist, oder? Weil wenn man so weit würde gehen, dann würde ja das dazu führen, ich werde nicht gesund, ich habe versagt, oder? Aber das ist ein anderes Thema, weil wir sind einfach auf die Endlichkeit angelegt und irgendwie geht es dort drauf zu. Aber ich könnte euch viele Beispiele geben, wo man gelehrt hat als Mediziner, der Patient, sein eigenes Heilungspotenzial, die Kräfte des Patienten zu wecken, abzurufen und damit den Patienten erarbeiten, so, was ist jetzt dein Beitrag? Wie kannst du das machen? Das Problem ist ein bisschen in unserer heutigen Zeit, viele Menschen wissen gar nicht mehr, was sie für Möglichkeiten, für ein Potenzial haben. Es geht uns einfach gut. Und dann kommen die Patienten und sagen, ja, aber was kann ich denn selber für mich machen? Ich habe überhaupt keine Ahnung.
Nochmal, könnte es auch sein, dass wir wieder darauf fixiert sind, ein gutes Leben ist nur, wenn ich ohne Krankheit leben kann. Könnte auch ein gutes Leben sein. Und das könnte auch die Aufgabe sein vom Arzt, das ist auch meine Frage, wenn er mir hilft, mit dieser Krankheit gut zu leben. Also wir reden ja gerne, ich will wieder normal werden, das brauchen wir so das Wort.
Ja.
Normal heisst keine Krankheit haben. Und jetzt wissen wir, dass das nicht möglich ist. Kann es auch sein, dass es ein normales Leben gibt mit einer Krankheit?
Ja, Krankheiten sind in unserem Leben normal. Ja. Krankheiten gehören zu unserer Normalität. Jetzt zum Beispiel mit Corona, oder? Das ist so, das gehört dazu. Und ich weiß gar nicht, gut, wir müssen uns schützen, wir machen das super, wir müssen uns lernen, ein bisschen dagegen zu wehren, aber die Krankheit ist normal. Aber man ist, ich denke, ich sage es jetzt mal ein bisschen frech, man ist nicht krank, weil man eine Krankheit überkommt und wegen der Krankheitsgeheim und so weiter, sondern weil man sich selber als krank definiert. Und das ist eine ganz wichtige, ich denke, Grundhaltung in unserem Leben. Wie machen wir das? Oder wie machen die das? Du bekommst eine Diagnose über die Krankheit. Und der Reflex, den wir Menschen heute eigentlich haben, ist, ich habe eine Diagnose Krankheit, ich bin ein kranker Mensch. Typisch heisst, du hast eine Diagnose Krebs. Du bist Krebs. Du hast die Krankheit Krebs. Und Krebs ist so negativ beleidigt, das heisst, ich Krebs gleich tot. Das stimmt überhaupt nicht. Aber das ist noch tradiert von längerer Zeit. Heute werden weit über 50% der Leute geheilt. Oder? Und wir haben bei dem gelernt, das ist nicht Krankheit, ist es nicht, sondern wir haben immer ein Element, jeder von uns. Wir haben so eine Strecke. Und normalerweise ist die Strecke von Krankheit klein. Und der Rest ist aber Gesundheit. Oder? Wir haben immer beides in uns drin. Jeder von uns, auch jetzt. Immer ein Element Krankheit und Gesundheit. Und das Grundprinzip ist eigentlich die Kontrolle von der Krankheit, dass es Gleichgewicht gibt. Und wenn ich Krebs hatte, bin ich nicht ein Krebspatient. Ich bin ein gesunder, normaler Mensch mit Krebs. Und wenn ich einen faulen Zahn habe und wahnsinnige Schmerzen, plagt mich das natürlich. Und das tut meine Lebensqualität beeinträchtigen. Mhm. Aber ich bin ein gesunder Mensch mit so viel Krankheit, mit dem Sich da oben. Natürlich macht er mein Leben kaputt. Aber wenn ich einmal das erfasst habe, ja, also, du kleine Wortnummer, du verwünsche ich mich nicht. Ich verwünsche dich. Oder? Und das ist eben die, wo du darauf raus willst, die Patientenkompetenz. Mhm. Oder? Das heisst einfach, Krankheit, Fuss, Sitz.
Das heisst, sie hat nicht mehr das letzte Wort, könnte man sagen.
Ja, das ist Kompetenz, Krankheitskompetenz, genau. Gesundheitskompetenz.
Wir hatten noch einen zweiten Teil von unserem Flyer gehabt. Hilf dir selbst, dann hilf dir Gott. Jetzt würde ich mich gleich mal fragen, wann hat es eine Situation gegeben in deiner Aufgabe als Onkologe, als Krebsspezialist, wo du gesagt hast, da hilft nur noch beten. Also mit anderen Worten, die Person, das ist hoffnungslos, es wird wahrscheinlich nicht mehr gut. Da hilft nur noch beten, aber vielleicht hilft auch das nicht mehr. Hat es so Situationen gegeben? Da hilft nur noch beten.
Nein. Weil du hast das in einem Ton gesagt, wo schon irgendwie etwas vorspurt und wo ich sage, nein, da hilft nur noch beten, ist, wenn man das einem Patienten sagen würde, wenn ich weiss, der stirbt und da hilft nur noch beten, So wie du das gesagt hast. So. Ja, da hilft nur noch beten, oder? Ich halte das für eine sehr arrogante Aussage, oder? Weil das ist es, damit ist das Todesurteil ausgesprochen, da hilft nur noch beten, oder? Damit ist bereits gesagt, das ist negativ. Sondern also ich würde, hätte das nie gesagt. Und ich hätte jeden Assistent von mir, der so etwas gesagt hat, sofort entlassen.
Aber ich komme noch mal zurück. Du hast am Anfang mal dein Glaubenserlebnis gesagt, ich bin gross, du warst enttäuscht, dass es nicht funktioniert hat. Du hast gebeten, du hast nicht auf dem Wasser laufen.
Ja.
Und in deinem Leben ist das ja ist das Thema Glauben nicht immer ein Thema gewesen, dass du das so einbezogen hast. Dines hat mir gesagt, das, was dich heute auszeichnet, ist ein unermüdliches Bibelstudium und eine enge Beziehung zu Gott. Nimmt sie wahr bei dir. Das heisst, du suchst irgendwo an einem anderen Ort noch deine Antworten fürs Leben. Kannst du sagen, was passiert ist zwischen dem Erlebnis als Kind, wo du nicht hast auf dem Wasser laufen konntest, und viele Jahre später, dass du eine andere Beziehung zu dem Gott bekommen hast und nicht mehr so enttäuscht warst, dass er nicht alles macht, was du dir, also dir nicht ermöglicht hat, auf dem Wasser zu laufen?
Ich denke, wenn wir so, dass wir mit auf dem Wasser laufen, wenn ich es gemacht habe, dort in Uerikon mit 11, oder? Also, ich kann auf dem Wasser laufen. Das kann ich. Das kannst du auch. Aber nicht, wenn ich es will, sondern Gott muss es wollen. Und ich muss sagen, ich bin heilfroh, kann ich nicht auf dem Wasser laufen. Praktisch, weil wenn ich das könnte, dann hätte ich längst eine Firma aufgemacht, hätte einen riesen Hype am oberen Zürichsee aufgezogen und wäre heute ein steinreicher Mann, oder? Aber Gott sagt einfach, Mensch, du hast Grenzen. Und setzt uns bewusst Grenzen. Mhm. Weil, nicht, das ist einfach zu sagen, ihr wisst das alle. Wenn einer von euch könnte auf dem Wasser laufen, könnte er dann umgehen damit. Das würde zu einer Überheblichkeit, zu einer Hybris, zu einem neuen Geschäftsmodell und weiss ich was allem führen. Gott tut uns ganz bewusst neu in unseren Grenzen halten. Und sagen, die Grenzen sind gesetzt. Weil wir Menschen könnten mit dem auf dem Wasser laufen, nicht umgehen. Der Petrus ist ein wunderbares Beispiel, oder? Mhm. Oder er konnte auf dem Wasser laufen. Das ist der Beweis, dass wir auf dem Wasser laufen können. Aber Jesus hat dann auch sofort bewiesen, das tut euch nicht gut, Leute, wenn ihr alles könnt. Sondern Mensch, sei bescheiden. Und gib dich zufrieden mit dem, was du hast. Oder?
Ich muss dich unterbrechen. Wegen nochmal, jetzt kommt gleich der Glaube rein an Gott. Mit dem Thema Gesundheit. Ich werde krank, ich gehe zum Arzt. Und jetzt hilft es eben nicht beim Arzt, der kann das nicht. Jetzt hilft halt nur noch beten. Warum ist denn das so stark in uns drin? Das entweder oder der Wunsch nach, scheinbar ist der Gott doch nicht so stark, dass er das kann. Wir wissen ja, wie erfahren, der Gott ist stärker, sogar stärker als Medizin. Das wäre doch super, wenn sich Gott würde beweisen, uns, dass er stärker ist als Medizin.
Schau jetzt, du bist ein Mann Gottes für mich, oder? Sag dir doch, sag. Mann Gottes. Wieso fragst du mich solche Fragen? Du musst doch wissen, wieso Gott nicht alles zulässt. Mhm. Und wir kommen da an ein Mysterium her. Ich denke, wir haben das Potenzial in uns für alles, aber Gott lässt nicht alles zu. Weil es gibt eine Ordnung. Gott hat eine Ordnung gesetzt in dieser Welt, bei der Schöpfung, und hat Regeln gemacht. Naturgesetze sind Regeln. Und eine Regel ist, wenn du aufs Wasser gehst, saufst du ab. Punkt. Mhm. Also Schwerkraft und andere Naturregeln. Gott hat die gemacht. Oder? Und hat uns Ja, das ist postparadiesisch, nach dem Paradies ins Schranken verwiesen. Und eigentlich, die Lebenskunst ist dir, das zu akzeptieren. Und die Grenzen sind sehr, sehr notwendig und sinnvoll.
Das heisst, du sagst auch als Arzt, wir leben jenseits von Eden, also jenseits vom Paradies. Und da gehört auch Krankheit mit dazu, bis hin, dass wir sterben. Kann man das so zusammenfassen?
Also, es gibt nichts so Normales wie eine Krankheit. Das wäre eigentlich die Antwort. Das gehört einfach dazu. Und wenn Menschen sterben, und wenn der Prozess vom Sterben ist eingeleitet war, und die Medizin versucht dann noch mit allen Mitteln, Reanimation, Intensivstation, irgendwie dagegen anzugehen, dann kann das unter Umständen eine Hybris sein von der Medizin. Oder? Und das ist etwas in der Medizin ganz, ganz schwierig zu sagen. Wann ist der Moment gekommen, bei mir als Arzt, um zu sagen, so, jetzt setzt der Prozess den normale, natürliche, notwendige Prozess vom Sterben ein. Und dort dagegen nachher wollen anzumassieren, das ist sehr, 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 sehr schwierig, das Thema. Das ist ethisch auch extrem schwierig.
Gerd, du hast mir gesagt, wo wir uns getroffen haben, mit dass wir ja das Gebet beten, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, und dann ist ganz fest betont, dein Wille geschehe. Wir müssen lernen, auch das zu akzeptieren, zu sagen, Gott, dein Wille geschehe. Ist das nicht etwas wie ein bisschen Resignation von einem Arzt? Jetzt kann er nicht mehr helfen. Jetzt sagt er halt noch, Gott, dein Wille geschehe. Oder ist das ein Ausdruck von Glauben?
Ich will es mal umkehren. Jesus hat gesagt, ich mache immer das, was mein Vater will. Und ohne ihn kann ich nichts tun. Das ist eine biblische Aussage. Ohne ihn kann ich nichts tun. Und dein Wille geschehe, heisst nicht, dass jetzt Gott soll anfangen, in meinem Leben regieren, für meine Begriffe. Und ich nichts mehr kann machen und nichts mehr zu tun haben. Sondern mein Gebet ist Gott, ich möchte in Übereinstimmung, im Konsens mit deinem Willen leben. Das ist eigentlich die grosse Glaubenssehnsucht, wo ich überzeugt bin, du auch hast. Ich möchte eigentlich einschwingen in den Willen von Gott. Und wenn es der Wille von Gott gewesen wäre, dort in Ürich, auf dem Wasserlauf, ich hätte doch locker auf dem Wasserlauf, aber er hätte nicht wollen. Das ist das Grundproblem gewesen. Ich habe etwas wollen. Gott, ich habe bisher noch alles können in meinem Leben und ich wollte jetzt auf dem Wasser laufen. Hilf mir. Amen. So funktioniert es einfach nicht. Oder? Sondern es funktioniert, dass es einen Konsens muss geben zwischen dem menschlichen und dem göttlichen Willen. Und das hat uns Jesus gezeigt. Und das ist vielleicht eine Altersweisheit bei mir. Weil ich bin natürlich auch ein Dynamiker gewesen, mich im Beruf müssen durchsetzen gegen unendlich viel Widerstand in der akademischen Medizin. Das ist ein Haifischbecken. Und ich muss dort ehrlich zugeben, ich habe dann nicht Gott gefragt, wie soll ich das jetzt machen. Sondern habe dann selber. Aber ich bin auch auf die Schnurrigkeit dabei. Da könnte ich wunderbare Beispiele erzählen.
Du hast mir einige erzählt, aber unsere Zeit ist bald vorbei. Die letzte Frage, jetzt Leute hier im Saal oder vielleicht auch du daheim am Livestream, du fragst dich, du irgendwie zweifelst ja gleich ein bisschen daran, dass das mit dem Gott stimmt und könnte wahr sein, wenn er meine Krankheit nicht wegnimmt, meine Krise nicht löst im Leben. Krankheit ist ja nur das eine, das kann ja auch eine andere persönliche Krise sein im Leben. Was würdest du ihnen sagen, ihnen, die da sind und dann ihnen daheim, Gerd, was bringt es? Oder heute fragt man nach dem Gewinn, oder eben, was bringt es denn, an den Gott zu glauben, wenn er doch nicht immer hilft? Kannst du das mit ganz wenigen Sätzen sagen?
Ich glaube nicht.
Aber du musst es jetzt. Weil nachher dann haben die Leute noch Zeit zum Fragen stellen.
Ich denke, das gehört irgendwo zu der Bescheidenheit des Menschen im Glauben. Wenn man wirklich endlich mal einen tiefen Glauben hat, oder? Dann sieht man erstens, ich kann nicht alles, aber er kann alles. Oder? Meine Möglichkeiten sind beschränkt, aber seine nicht beschränkt. Aber er macht auch nicht immer, was ich will. Darum beten wir. Was? Dein Wille geschehe. Und das ist für mich immer so etwas unwahrscheinlich Eindrückliches, wie Jesus ja in Gethsemane ist, im unendlichen Leiden drin, gefordert als Mensch bis zu der Grenze, wo er eigentlich nicht mehr können, oder? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber Gott hat ihn ja nicht verlassen, oder? Gott hat ihn ja nicht verlassen, das ist einfach ganz klar. Aber dann zu sehen, Vater, es ist wahnsinnig schwierig. Ich verstehe dich nicht. Aber ich tue mich deinem Willen fügen. Ich weiß, dass dein Wille besser ist für mich als meine. Wie am Laufen am Zürichsee. Das war für mich besser, dass ich abgesoffen bin. Das kann ich dir sagen. Es war besser, dass ich abgesoffen bin. Dein Wille geschehe. Jetzt haben wir gerade mal so ein bisschen angefangen.
Genau,
mit
jetzt haben wir ein bisschen angefangen. Genau. Jetzt gibt es ein kleines. Ich darf die Band bitten, vorzukommen.